Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mission Local Hero, dem Podcast für Lokalunternehmen, die motiviert sind, Reichweite aufzubauen, um damit neue Kunden zu finden oder neue Mitarbeiter anzusprechen. Und heute wieder mit einem Interviewgast. Herzlich willkommen, Johannes Nagel.
Hallo Welt, schön, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Danke, dass wir auch sozusagen mal den ersten Termin sozusagen verschieben konnten aufgrund meiner Stimme. Heute ist meine Stimme ein bisschen tiefer, ein bisschen angespannt, von daher ist einfach das Ziel, dass du mehr sprichst als ich und ich würde direkt vorschlagen, dass du einfach mal kurz vorstellst, so ein bisschen Elevator-Pitch-mäßig, wer bist du denn eigentlich? Alles Was klar. Kann man von dir erwarten, sozusagen?
Ja, ich habe leider nicht die schöne Podcast-Stimme wie du, habe es schon im Vorgespräch erwähnt, ich finde sie großartig. Ich bin Johannes, ich komme aus Wien, bin seit einer Ewigkeit in Social Media und in IT-Firmen tätig. Ich bin aktuell Geschäftsführer von einer Firma, die heißt Spot.io. Das ist ein Social Media Management Tool. Das heißt, wir bieten eine Plattform für große und kleine Firmen, um ihre Social Media Präsenzen zu verwalten, beziehungsweise Posts besser planen zu können. Also ganz viel in Richtung Social Media und Marketing und wie Firmen erfolgreich sein können im Internet und auf Social Media.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Und das heißt, wir haben sozusagen mit dir viel Expertise im Bereich Social Media und auch noch durchaus Erfahrung im Bereich Unternehmertum. Da gehen wir mal später drauf ein. Ich möchte aber mal ganz kurz unsere Kennenlern-Story in Anführungszeichen sagen, weil die ist eigentlich, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, was man so mit Social Media machen kann. Absolut, ja. Ja, wenn ich richtig im Kopf habe, habe ich mich sozusagen bei eurem Tool angemeldet mit einer Trial-Funktion. Ja. Ne? Man kann es irgendwie 2 Wochen testen.
Genau.
Und dann habe ich relativ schnell, ich glaube, es war sogar eine halbe, dreiviertel Stunde oder so, von dir später eine LinkedIn-Nachricht bekommen.
Absoluter Fanboy-Moment, muss ich sagen. Ich habe die Nachricht gesehen, Feedbacks hat sich bei uns ein Trial registriert und ich dachte mir, es kann nicht sein, Glückstag heute, großer Fan von euch, bin damals im ersten Corona-Lockdown voll in die Bike-Szene reingekippt, habe glaube ich, wird 4 Jahre gebraucht, um ein Fahrrad auszusuchen. Bin eher so auf Perfektionist, aber habe in der Zeit eure Videos kennengelernt und Basti und du haben mich durch sehr viele Lockdown-Momente gebracht. Ich liebe die Videos, wo ihr irgendwelche Ketten aufgebrochen habt und sonstiges. Also es war damals einfach wunderschön zu sehen, dass du auch unser Tool ausprobieren wolltest. Und wie du jetzt vor einigen Wochen mir geschrieben hast auf LinkedIn, hey, wollen wir nicht einen Podcast machen? Fanboy-Moment 2. Und ich habe gar nicht lange überlegt und habe sofort Ja gesagt.
Ja, super cool. Danke dir. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen baff, Moment. Ich kann mich da, genau, also für mich war das so cool. Ich habe mich sogar beim Tool angemeldet und dann kam direkt auf LinkedIn. Da waren wir schon vernetzt, glaube ich. Nee, waren wir nicht, oder?
Ich glaube, du hast
dann die Anfrage gestellt. Auf jeden Fall hast du dann geschrieben, hey, danke für die Anmeldung, super cool, kenne euch schon, verfolge die Videos. Mhm. Wenn das ist, sag, melde dich einfach in der Form. Und das fand ich halt total cool, weil im Endeffekt haben wir uns noch nie vorher gesehen, wir haben uns noch nie irgendwo auf irgendein Event kennengelernt oder sowas. Aber es gibt eine gewisse Connection einfach, die wir halt online hergestellt haben.
Zumindest einseitig. Also ich kannte dich schon ganz gut und dementsprechend habe ich natürlich auch gewusst, wie kann so eine Nachricht vielleicht auf dich wirken? Du bist jetzt nicht so als der steife Geschäftsführer dahergekommen, sondern eher als ein sehr nahbarer Mensch. Und deswegen dachte ich mir, freut dich wahrscheinlich, wenn ich dich einfach kurz anschreibe. Und es war ja auch gar nicht so salesmäßig gedacht, dass ich sage, hey, willst du nicht vielleicht unser Tool verwenden und das kaufen und so, sondern es war einfach nur ein, wenn du was brauchst, melde dich gerne. Und ich glaube, das ist halt einfach so diese Authentizität und einfach ein Vertrauen aufbauen. Dafür ist Social Media perfekt.
Ja, also den Eindruck hatte ich auch nicht, dass das irgendwie salesmäßig war, sondern einfach nur, hey, cool, dass du da bist. So, das war so mein Ganz genau, Eindruck. Ja. Und ich habe mich auch gefreut und genau, das war nicht das Schöne an Social Media, dass du halt schon Vertrauen oder Kennenlernen aufbauen kannst, auch wenn du jetzt gar nicht aktiv vorher das machst. Ja. Und das hat dann ganz viele Vorteile nachhinein. Das hatte ich auch im Laden am Anfang überhaupt nicht verstanden, ne? Als wir mit YouTube angefangen haben, hatten wir ganz oft den Moment, dass Leute in den Laden reinkamen, die so getan haben, als würden sie mich schon 20 Jahre kennen. Und ich habe es überhaupt nicht zuordnen können, weil ich war mir 100% sicher, ich kannte diese Person einfach nicht.
Wirst du eigentlich auch so auf der Straße angesprochen und sagen, hey, dich kenne ich von YouTube? Oder ist es so wirklich nur im Laden bisher?
Also fast nur im Laden, ja. Okay. Also es gibt ja viele, die auch, ich kenne einige YouTuber, die sagen, auch teilweise viel größer sind, die dann viel angesprochen werden, aber ich habe bisher da keine großen Momente, was ich was auch was okay ist. Also ich habe einen ganz krassen Moment, war einmal an der Ostsee. Da bin ich irgendwo beim Wandern im wirklich Niemandsland, da bin ich angesprochen worden.
Sehr cool.
Ja. Ja. Aber so ansonsten eigentlich gar nicht. Also im Laden habe ich auch hohe Verknüpfungen und es gibt auch viele Leute, die ich dann sehe, die das nicht verknüpft bekommen zwischen Laden und Nichtladen. Also wenn ich dann im Biergarten oder so bitte, kenne ich Kunden, die mich aber nicht erkennen, weil sie sozusagen die Verknüpfung nicht herstellen können. Sozusagen.
Ja. Okay, da fehlt ein Hoodie mit dem Logo drauf. Ja.
Genau, ja. Ja, lass uns mal jetzt aber nicht von mir, sondern von dir sprechen und lass uns einfach vielleicht mal ganz, ganz viele Jahre zurückgehen, denn wenn man bei dir auf das LinkedIn-Profil geht, da finde ich dann echt einen sehr interessanten Einstieg in dem Ganzen, nämlich du hast deine Story so, dort ein bisschen in den Anfängen erklärt und die zeigt ja, dass deine Eltern beide Unternehmen hatten und du eigentlich gar nicht vorhattest, irgendwie in dem Ganzen auch Teil zu sein oder so. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen, weil es gibt ja schon immer die Frage, wenn jemand sozusagen Eltern hat mit einem Unternehmen, warum man nicht übernehmen möchte oder wieso der Gedankengang ist. und vielleicht können wir da einfach mal ein bisschen in der Vergangenheit einsteigen und dann machen wir den Switch rüber zum Thema Social Media.
Ja. Meine Eltern hatten jahrzehntelang ein Opel-Autohaus in der Nähe von Wien, ein kleiner Vorort von Wien. Kleine Firma, waren 20 Personen. Das Ganze ist historisch gewachsen. Mein Opa hat das damals gegründet. Und das war so, wie ich mitbekommen habe, in den 90er Jahren, Anfang 2000, einfach ein sehr, sehr schwieriges Business. Kleine Firma, du bist angewiesen von natürlich die Autos, die von Opel geliefert werden und die Qualität, die Autos haben und sonstige Themen. Und natürlich null Idee von Digitalisierung, null Idee von, wie kann überhaupt eine Firma langfristig funktionieren. Gab immer nur Probleme mit Liquidität, mit können wir uns überhaupt leisten, das jemals abzubezahlen. Also wir waren immer weit weg von schwarzen Zahlen und überhaupt dorthin zu kommen, schwarze Zahlen zu schreiben. Meine Mutter war in der Buchhaltung, mein Vater war eben in der Geschäftsführung. Und ich habe einfach meine ganze Kindheit mitbekommen, eigentlich möchte ich kein Unternehmen selber gründen oder selber führen. Mein Vater hat auch immer versucht, uns beide Söhne in dieses Business reinzubringen. Aber mein Bruder ist in die Bankrichtung gegangen, ich bin dann in die IT-Richtung gegangen und er war immer traurig. Und jetzt aber 20 Jahre danach sagt er, das ist das Beste, was uns passieren hätte können, dass wir das irgendwann mal verkauft haben. Und dass wir da nicht weitergemacht haben, weil es war damals einfach schwierig. Und ich glaube, wenn man das Ganze ein bisschen professioneller angegangen wäre, im Sinne von Marketing, Sales, Strukturen, dann hätte das schon auch eine Zukunft haben können, auch wenn der Automarkt sehr umkämpft ist oder zumindest auch damals war. Aber es war halt einfach damals keine Möglichkeit gegeben und deswegen habe ich eher Streits und schwierige Gespräche miterlebt und habe mir immer gedacht, will ich nie machen. Jetzt, 20 Jahre später, sind die Strukturen einfach ganz anders und wenn man auch die Firmen vergleicht, ich bin das Geschäftsführer von einer Firma mit 50 Personen, ich sitze meiste Zeit zu Hause, arbeite am Computer, wir sind viel digitalisierter, ganz andere Zugänge, alles viel professioneller, kann man sich einfach nicht vergleichen, wie das früher war und dementsprechend, wenn mein Vater mit mir spricht, wie es der Firma geht und wie es mir geht und wie kann es überhaupt sein, dass ich Urlaub nehme oder dass ich von zu Hause arbeite und alle anderen auch von zu Hause arbeiten, also alles komplett um 180 Grad anders und deswegen ist das der einzige Grund, warum ich tatsächlich auch dann entschieden habe, okay, Geschäftsführer sein, kann ich mir jetzt vorstellen. Ich hatte nur das Bild von früher im Kopf und jetzt, wo ich weiß, wie es auch modern funktionieren kann sozusagen, bin ich damit happy und versuche auch einfach mich selber so fortzubilden, dass ich sage, ich will da möglichst weit vorne sein, was Themen angeht. Und das selber ein bisschen mitgestalten, wie man überhaupt Geschäftsführer-Dasein vorleben kann.
Im Endeffekt hast du es ja in den Kinderschuhen auf eine negative Art und Weise vorgelebt bekommen, oder? Also das gibt ja jetzt halt wenig Beispiele, die du von da aus übernehmen kannst, sag ich mal. Weil für dich war das ein nicht funktionierendes Modell.
Ja, ich konnte zumindest die Negativbeispiele übernehmen. Also ich habe meinen Vater früher nur abends gesehen, wenn er mich vom Elternbett, in dem ich eingeschlafen bin, in mein Kinderbett hochgetragen hat, in den ersten Stock. Da kann ich mich nur erinnern, wie ich immer munter geworden bin, ihn kurz gerochen habe, kurz Hallo und Gute Nacht gesagt habe und dann wieder eingeschlafen bin. Und ich habe immer gesagt, das kann ich mit meinen Zielen und Werten nicht vereinbaren. Ich hätte gern, dass ich auch bei meiner Familie bin. Und jetzt bin ich in einer Position, dass ich Geschäftsführer bin und dass ich aber gleichzeitig auf meine Tochter die Hälfte der Woche aufpasse und mit ihr nachmittags Zeit verbringe. Und wenn sie dann schläft, einfach weiterarbeite. Das kannst du natürlich in einer Werkstatt nicht machen, wo du vor Ort sein musst, wo du Kundenkontakt hast. In der IT ist das natürlich was ganz was anderes und das ist relativ egal, ob ich jetzt am Nachmittag arbeite oder am Abend. Dementsprechend habe ich einfach durch die harte Schule gelernt damals, wie man Dinge im besten Fall nicht macht. Auch bestes Beispiel war immer, mein Vater war so auf sehr nahen Kontakt mit allen Kunden und hat dieses Thema Autos reparieren verinnerlicht und geliebt und ist jetzt immer noch Sachverständiger in hohem Alter und kennt sich da mit allen Themen aus. Also wirtschaftlich ein Unternehmen führen oder Rechnungen schreiben oder Geld kassieren, das war immer ein großes Thema. Und heutzutage, wenn du ins Autohaus reingehst, du bekommst das Auto nicht einmal, wenn du nicht schon bezahlt hast. Und das war halt damals, Rechnungen werden 3 Monate später geschrieben und 10 Monate später bezahlt. Und das ist halt ein Rezept für nicht nachhaltiges Unternehmen.
Meinst du, das ist heute überall anders?
Das kann ich nicht sagen, ob es überall wirklich so anders ist. Ich würde es mir hoffen, weil ich glaube, dass das ganz, ganz essentielle Lifehacks für ein Unternehmen sind, um tatsächlich überleben zu können. Also auf dein Geld oder Cashflow zu schauen und mit deinem Kunden in Kontakt zu stehen und von vornherein einfach zu sagen, das muss ein Verhältnis auf Augenhöhe sein. Und wenn ich was für dich mache, dann will ich von dir natürlich auch gleich sofort die Rückleistung haben. Ich glaube, das müssen einfach basic sein und wird sicher viele Unternehmen da draußen geben, die das nicht so praktizieren, aber dann wäre mein Rat auf jeden Fall in diese Richtung sofort denken, weil das muss einfach Schritt null sein.
Ja, da sprichst du ja was eigentlich sehr Konkretes an, und zwar hast du ja einmal die Fachperson, die ja gut Autos reparieren kann. Das ist ja bei uns sozusagen der Fahrradmechaniker oder der Verkäufer, der gut beraten kann. Aber seither ist ja eigentlich die Erwartung an diese Person, dass sie auch gut ein Unternehmen führen kann und gut in den Zahlen ist. Ja. Und das ist halt meistens nicht so, weil du bist ja nicht Automechaniker geworden, weil du gut gerne mit Zahlen agierst, sozusagen. Ne? Das ist nämlich eine ganz, ganz elementare Kiste, dass man auch da Fokus drauflegen muss.
Ganz genau. Ich glaube, da unterscheiden sich dann halt wirklich die Beispiele von den Firmen, ob du sehr klein bleibst und das Ganze funktioniert oder ob auch einfach ein bisschen diese wirtschaftliche Komponente dabei ist und du das Gefühl hast, okay, könnte noch ein bisschen mehr gehen oder ich könnte einfach ein bisschen sicherer spielen oder professioneller spielen. Und heutzutage ist es einfach so vielschichtig, dass es halt einfach nicht reicht, nur in dem jeweiligen Aspekt, wo du tätig bist, gut zu sein, sondern du musst halt BWL, Rechnungswesen, Sales, Marketing, Support, Kommunikation, HR, da gibt es so viele Themen, die einfach heutzutage dabei sind, dass halt einfach super schwierig ist, auch als Gründer sich zu überlegen, wie viel Zeit kann ich dann überhaupt mit der Materie, mit der ich eigentlich angefangen habe, überhaupt noch Zeit verbringen, weil bei dir ist es, glaube ich, auch so, dass du jetzt nicht mehr im Laden stehst und die Fahrräder auch reparierst oder so, sondern dass du dich weiterentwickelt hast und dich jetzt einfach darum kümmerst, wie geht's Feedbikes als Ganzen und wie kannst du das vorantreiben. Also da merkt man halt, dass du dann mit der Zeit relativ weit wegkommst von dem ursprünglichen Thema.
Genau, also das ist eine ganz wichtige Eigenschaft bei mir gewesen, dass ich in der Tat aus Versehen im Fahrradladen gelandet bin. Es hätte wahrscheinlich auch ein Schuhladen sein können oder irgendwas anderes sein können. Also am Ende des Tages hatte ich dann auch eine Leidenschaft oder habe ich eine Leidenschaft für Fahrräder. Aber der Start war nicht wegen dem Fahrrad, sondern einfach nur, weil ich eine gute Gelegenheit gesehen habe in der Form. Ja. Und mir es Spaß macht, Dinge zu entwickeln, aufzubauen. Und das war halt bei dem Thema Fahrrad einfach auch ein sehr gut passendes Thema. Ja. Und wenn du Leute hast, die sehr fachspezifisch sind, dann ist ihr Thema das Fach und nicht das Thema außenrum. Und deswegen glaube ich, ist es auf jeden Fall kein Thema, was früher und heute anders ist, sondern es gibt doch genug. Also ich kann auf dem Fahrradleben auf jeden Fall reden, wo das auch genauso abläuft. Ja, also wo man einfach, kommt ein Kunde in den Laden rein, hat ein Problem mit der Schaltung, dann tut man die mal schnell einstellen in 2 Minuten, was ja auch völlig legitim ist, wenn man das schafft in 2 Minuten, aber dafür bleiben andere Sachen übrig und dann wird teilweise auch kein Geld für genommen, weil es hat nur 2 Minuten gedauert. Aber am Ende des Tages muss trotzdem irgendwie die Ladenmiete, die Mitarbeiter, das Licht, der Strom, das Internet bezahlt werden. Und dann hat man dann kein Verhältnis zur Leistung, die geliefert worden ist, ja. Und wundert sich dann darüber, warum kein Geld da ist.
Absolut, ja. Ich glaube, es gibt halt heutzutage sehr viele Beispiele von den Negativbeispielen, die ich jetzt gebracht habe, aber eben auch, um ins Positivere zu kommen, weil wir sind ein Podcast, der kleine Local Heroes auch irgendwie Support möchte. Es gibt halt heutzutage so viele Chancen, wie du dich auch einfach von der Masse an anderen Unternehmen abheben kannst. Und wenn du darin gut bist und den Hebel findest, dann kannst du auch sehr schnell Erfolge erzielen.
Ja. Wie hat man denn damals Werbung gemacht? Also das ist jetzt 20 Jahre her, 30 Jahre her. Welche Möglichkeit hatte man denn da? Also kenne ich ja gar nicht. Ne? Also, bei mir gab es sozusagen schon Facebook, als ich mich selbst schon gemacht habe. Wie hat man, was für Option hatte ich denn überhaupt?
Naja, also wenn ich an das Autohaus von meinen Eltern denke, Werbung war de facto nicht notwendig, weil wir waren das einzige Opel-Autohaus in dem Ort, wo ich groß geworden bin. Dementsprechend, es gab ein VW, es gab ein Opel und ich glaube ein Mazda oder so. Die haben sich aber nie so gut geschlagen. Das heißt, allein die Marke und deine örtliche Präsenz haben dir geholfen, um zu sagen, das passt so. Ich glaube, es gab dann Mini-Sponsorings von irgendwelchen Sport-Events, wo dann irgendwo auch mal ein Auto gestanden ist oder so. Aber ich glaube, das ist immer nur so nebenbei gelaufen, weil das war halt einfach, wenn du Personen hast, die sich für ein Auto interessieren, die schauen gar nicht viel weiter, die kommen zu dir. Und um auch auf das Fahrradbeispiel einzugehen, wir hatten einen Fahrradhändler in der Stadt, zu dem sind einfach alle hingegangen. Heutzutage wahrscheinlich unvorstellbar, wenn ich nach einem Fahrrad suche. Ich habe es vorhin kurz angedeutet. Ich habe 4 Jahre mich im Internet durch alle Händler und durch alle Marken durchgekickt und jedes kleinste Detail rausgesucht. Also musst du halt unterscheiden, diese Digital Natives, die schauen halt in der Regel nicht, wer ist jetzt der eine Händler im Ort, sondern die schauen einfach mal im Online, geben Google an, Fahrrad kaufen. Und da ist natürlich Werbung ein viel größeres Thema. Also ich glaube, so wie ich es gerade vorhin gesagt habe, ein Geschäft zu führen ist einfach im Jahr 2025 viel komplexer und vielschichtiger, als es früher war, wo es einfach viele Themen einfach nicht relevant waren.
Ja, also das heißt, im Endeffekt früher gab es einfach eine lokale Bekanntheit. Jeder wusste, das ist ein Autohaus. Es gab vielleicht auch über die Marke des Autoherstellers noch Kunden, die reinkamen. Ja. Aber du hattest auch keine großartige andere Option. Jetzt hast du heute auf deinem Handy ganz viele andere Optionen und du hast eine andere aufgewachsene Menschengruppe, sag ich mal. Ja. Also die das nicht mehr so gewohnt ist. Ja. Und das ist ja Vor- und Nachteil gleichzeitig. Also es wird der eine oder andere sagen, na, jetzt wünsche ich mir die alte Zeit zurück, weil es war viel einfacher. Mhm. Aber es hat ja sozusagen auch den Vorteil, dass man mit wenig Mitteln auch mehr Leute erreichen kann als früher in der Thematik.
Es wäre in den 90er Jahren ausgeschlossen gewesen, dass wir beide zusammenfinden und dass wir heute einen Podcast miteinander machen oder dass ich mich stundenlang mit deiner Firma auseinandergesetzt habe und ganz genau weiß, wer bei euch arbeitet oder was ihr für Fahrräder verkauft oder was eure Leistungen sind. Das hätte es halt damals nicht gegeben und dann wäre ich halt zu dem Fahrradhändler ums Eck gegangen. Mhm. Ja, also das ist von dem her das schon großartig, einfach zu wissen, dass du mit sehr wenigen Mitteln sehr viel rausholen kannst. Also ich habe so viele Beispiele von meinen YouTube-Subscriptions von kleinen Handwerker oder kleinen lokalen Firmen, die einfach ganz groß rausgekommen sind und dementsprechend einen ganz anderen Markt bespielen können.
Ja, Lass uns mal kurz ein bisschen an deine Vita sozusagen gehen, bevor wir uns auf das fachliche Thema eingehen. Wie bist du denn von jetzt Auto auf IT gekommen? Ist ja nicht so ganz das gleiche Ding. Hast du gedacht, du suchst irgendwas, was viel Perspektive hat oder was, wo man vielleicht mehr Geld verdient? Das war ja damals schon IT ein großes Thema, glaube ich, so in den Zeiten.
Ich bin halt groß geworden in dem Zeitraum, wo gerade Computer ein Thema geworden sind und wo Internet gerade angefangen hat. Und es war halt damals schweineteuer, ins Internet reinzugehen. Ich weiß noch, mein Bruder hat mir immer das Internetkabel versteckt, weil er davon ausgegangen ist, dass sonst die Internetrechnung zu hoch ist. Aber ich bin halt einfach da reingewachsen und für mich haben sich Computer immer richtig angefühlt. Ich wollte nirgends woanders hin. Und nachdem mich dann meine erste Freundin so mit 17 verlassen hat, habe ich ein ganzes Jahr nicht gewusst, wohin mit mir. Und habe dann einfach angefangen zu programmieren. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich mir dachte, okay, in dem Feld bleibe ich einfach tätig. Habe dann auch für das Autohaus für meine Eltern die erste Webseite gemacht. Die war ganz schlecht. Aber meine Eltern haben an mich geglaubt und haben sich damals gedacht, okay, wir unterstützen ihn einfach. Und nachdem sie gesehen haben, mit dem Autohaus übernehmen, das wird nichts mehr. Und er geht eher in die Denkerrichtung und nicht in die Handwerkerrichtung. Haben sie mich dann auch unterstützt, einfach mit ein, zwei Computern und mit einem Programmierkurs und so. Und letzten Endes bin ich dann den Weg gegangen und habe nie wieder überlegt, ob ich irgendwo anders hin möchte und bin super happy, in einem Umfeld zu sein, das sehr schnelllebig ist, wo man sich einfach viel austoben kann, wo man auch einfach viel von anderen Personen lernen kann, weil einfach in der IT viel Wert gelegt wird auf Austausch und auf, ich mache mal ein Tutorial, wie könnte ich das anderen Leuten beibringen. Also in dieses Thema reinzuwachsen, war in den 2000er Jahren sicher ein sehr guter Zeitpunkt für mich und hat sich als die richtige Wahl entschieden. Herausgestellt,
ja. Ja, okay. Deine Eltern waren am Anfang nicht so begeistert, oder?
Nein, gar nicht. Nee. Aber jetzt, sagen sie eben, war die einzige richtige Entscheidung und sie sind super happy, dass das so funktioniert. Also erstens verstehen sie natürlich nicht, was ich mache. Das ist immer ein großes Fragezeichen. Mein Vater glaubt, ich arbeite für Facebook. Echt? In Wirklichkeit ist es ein wenig anders, aber ja. Man kann sie einfach auch nicht anders irgendwie kommunizieren. Und es ist immer ein großes Rätsel, wie das funktionieren kann. Wir haben vor 12 Jahren mit 2 Personen angefangen, sind jetzt eben 50 Personen, haben keine Investments, haben noch nie einen Monat rote Zahlen geschrieben. Und das sind halt alles Dinge, die sie nicht kennen. Und dementsprechend hoffen sie und drücken sie die Daumen, dass das so weitergeht. Und verfolgen den Weg sehr, sehr glücklich. Und das Thema Autohandel ist kein Thema mehr in der Familie.
Ja, okay. Gut. Wie ist dann so der Start gewesen in deiner aktuellen Thematik? Also wie ist die Idee entstanden? Wie bist du da in Verbindung gekommen? Also von sozusagen vom Computer zum Thema Social Media ist ja noch mal ein bisschen ein Gap drin.
Absolut, ja. Ich bin groß geworden wie die ersten Chat-Webseiten, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie man diesbezüglich früher gesagt hat, groß geworden sind.
ICQ.
ICQ ist dann noch ein bisschen später gekommen, aber MSN, Skype und so, das war immer ein großes Thema. Also dieses Austauschen im Internet hat sich für mich immer als sehr spannendes Feld herausgestellt. War dann eigentlich ein klassischer Webentwickler, habe Webseiten für kleinere und größere Unternehmen geschrieben und vor 14 Jahren war es dann so, dass ich mich in meiner alten Firma mit Freunden von mir nicht mehr so hundertprozentig wohlgefühlt habe und dann nach was Neuem gesucht habe. Und eine Freundin von mir hat mit dem Michael oder dem Gründer von unserer aktuellen Firma zusammengearbeitet damals und hat gesagt, such einen neuen Entwickler. Ist das nicht vielleicht was für dich? Und ich habe dann in einer Social-Media-Firma angefangen, ohne Facebook-Account. War ein großes Gambling, ob das funktionieren kann oder nicht. Hat sich dann aber als richtiger Schritt herausgestellt, weil ich habe Social Media halt immer schon spannend gefunden. Meine Diplomarbeit damals war über Datenschutz und Informationssicherheit in sozialen Netzwerken. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, kann ich auch in diesen Bereich gehen und ein bisschen mitprogrammieren.
Okay, du hattest keinen Social Media Account oder die?
Ich hatte keinen Social Media
Account. Du hattest keinen Facebook Account, ja. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, warst du dann vorher selbstständig auch als?
Ich war jahrelang auch selbstständig und habe mit zwei Freunden von mir auch so eine kleine Webagentur versucht hochzuziehen. Und die Agentur gibt's immer noch. Habe ich dort auch viel gelernt, aber irgendwann war dann mal so der Punkt, wo ich mal gedacht habe, ich würde gerne noch mal was anderes sehen. Und dann bin ich eben in die aktuelle Firma gekommen.
Und dann hast du ja trotz der negativen Erfahrung bei den Eltern, dass Selbstständigkeit immer mit viel Stress verbunden ist, trotzdem einen Schritt gemacht, selbstständig zu sein.
Ja, aber ich habe immer gesagt, das ist so ein halbes Selbstständigsein. Also es war nicht so dieses, ich habe die volle Last und das volle Risiko auf meiner Seite. Das war damals einfach eine kleine Webagentur. Wir konnten uns selber nicht gegenseitig anstellen oder die Firma hat nicht genug Geld abgeworfen, dass wir uns wirklich reguläre Verträge geben können. Deswegen haben wir einfach gesagt, okay, lass uns selber alle selbstständig sein, aber gemeinsam arbeiten und dementsprechend hat sich nie so hundertprozentig nach Risiko oder Problem angefühlt. Aber allein die Tatsache, dass ich damals eben kein reguläres Gehalt hatte, sondern das immer fluktuiert hat und dann zwei Jahre später noch irgendwelche Steuern weggekommen sind davon, das hat mich persönlich immer unrund gemacht und deswegen habe ich dann bevorzugt, eben wieder ganz klassisch angestellt zu sein. Habe damals aber auch nicht erwartet, dass ich dann ein paar Jahre später Geschäftsführer werde von einer Firma, damals mit 30 Personen und jetzt mit 50. Also es hat sich einfach ergeben, weil es Spaß macht und weil ich das Gefühl habe, ich kann was beitragen, was den anderen hilft und auch die Firma in eine Richtung formen, wo wir uns einfach von anderen Firmen abheben können im Sinne von Kultur oder wie wir an Dinge herangehen und das macht mir Spaß.
Aber dann hast du ja doch eher den risikoreicheren Weg gewählt. Ist im Vergleich zu deinem Bruder, der dann scheinbar den sicheren Weg bei der Bank gewählt hat. Weil es ist ja eine Einstellungssache. Also das, trotz allem, dass du es das vielleicht mit anderen nicht zusammengetan hast, am Ende des Tages bist du selbstständig, am Ende des Tages hast du kein sicheres Einkommen. Das ist ja schon etwas, was man sozusagen als Schritt dann geht. Ne? Also Beispiel bei mir, alle meine Brüder, ich habe drei, haben studiert und sind sozusagen alle mit Bachelor und Master versorgt und in Konzernen beschäftigt. Von daher haben wir da auch eine Diskrepanz. Aber ich bin ja auch, das war unser Weg.
Ja, ich habe jetzt immer nur die negativen Aspekte erzählt von den 30 Jahren Autohaus. Aber es gab natürlich auch positive und einfach zu sehen, wie wird mein Vater wahrgenommen oder was erzählt oder was hat er für Möglichkeiten. Er hat dann nicht nur das Autohaus gehabt, sondern war auch in der Interessensvertretung, Wirtschaftskammer, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, und war dann Bundesinnungsmeister. Also ich habe immer gesagt, der höchste Mechaniker Österreichs sozusagen. Ja, dementsprechend ist er auch in Deutschland herumgekommen und in der Schweiz und so. Also man hat schon gemerkt, dieser Freiheits- und Gestaltungsgedanke, das ist was ich sehr stark von ihm übernommen habe. Und ich denke mir immer, am Supermarkt, an der Kasse, wäre ich nicht glücklich geworden. Also ich brauche irgendwas, wo ich mich entfalten kann. Und dementsprechend ist es für mich jetzt quasi Sweet Spot zu sagen, ich bin in der Firma groß geworden, ich bin dann dort Geschäftsführer geworden und weiß, wie der Hase läuft, weiß, in welchem Umfeld wir agieren. Und es war so ein Sicherheitsnetz, bevor ich mich dann tatsächlich quasi committed habe, da all in zu gehen und noch mehr Skin in der Game zu haben, wie man so schon sagt.
Ja, okay. Gut, was war deine Motivation, dann sozusagen bei dieser Zwei-Mann-Bude Anführungszeichen anzufangen als Angestellter? War es dann ein bisschen die Sicherheit oder gab es auch andere Motivationsgründe?
Nein, ich hatte schon einen Vertrag bei einer größeren Agentur am Tisch liegen. Die hätten mir deutlich mehr gezahlt und hätte sicher auch Spaß gemacht, aber ich habe es gesucht, wo ich mich einbringen kann, wo ich das Gefühl habe, dass ich mit Experten zusammenarbeiten kann. Und der Michael, unser Gründer, war damals einer der ersten im deutschsprachigen Raum, die das Thema Social Media und Facebook und technische Schnittstelle erkannt haben und schon einige Projekte auch hinter sich gebracht hat. Und da habe ich gewusst, Geschäftsführer, super cooler Typ und kennt sich extrem gut aus in dem, was er sagt und in dem, was er verkauft. Und das habe ich einfach sehr inspirierend gefunden und dementsprechend war es für mich sehr einfach zu sagen, in so einem kleinen Umfeld fühle ich mich prinzipiell sowieso immer wohler. Und ich habe nicht gewusst, dass wir irgendwann mal 10 Personen groß werden oder 20 oder 50 oder so. Das hat sich damals einfach nach dem richtigen Weg angefühlt. Und nachdem wir dann größer geworden sind ich dann eines Tages aufgewacht bin und auf meiner Visitkarte CTO und nicht mehr Projektleiter gestanden ist, habe ich mir gedacht, okay, ich dürfte es auch ganz gut machen. Und ja, dann ist es halt ein bisschen weitergegangen in der Hierarchie. Leider.
Okay. Was ist die Idee von einem Tool, um vielleicht ein bisschen die Expertise auch dort zu erklären?
Die Idee ist, Social Media ist ja sehr vielfältig. Du hattest früher Facebook, dann ist irgendwann einmal Google Plus dazugekommen, wieder weggebrochen, dann hast du Twitter, jetzt hast du Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. So viele Plattformen funktionieren alle ein bisschen anders. Und du musst dich überall einloggen dort, um Themen zu veröffentlichen oder zu schauen, gibt es neue Kommentare, auf die ich antworten muss. Und das ist natürlich sehr zeitintensiv und du musst dich einfach gut auskennen. Und wenn du unser Tool verwendest, dann ist halt die Prämisse, du hast ein Tool, eine Oberfläche, du verbindest einmal alle deine Kanäle, sagen wir dazu, also sprich dein YouTube-Profil, dein LinkedIn-Profil, dein Facebook-Profil, kannst dann über unser Tool dein ganzes Social Media administrieren. Das heißt, du hast einen Kalender, kannst sagen, wann soll ein Post veröffentlicht werden. Dann kümmern wir uns darum, dass das Post genau zu der richtigen Uhrzeit veröffentlicht wird, die du gerne hättest. Und wenn dann Kommentare auf deine Posts rantreffen oder sich Leute über den Support-Button quasi auf Facebook bei dir melden, dann bekommst du von unserem Tool eine Notification. Hast immer das gleiche Interface, und musst dich mit den eigentlichen Social-Media-Plattformen dann gar nicht mehr beschäftigen und hast immer ein gutes Gefühl zu wissen, dass wenn du siehst, innerhalb von unserem Tool 0 neue Kommentare eingetroffen, dass du wirklich auch alles überblickt hast. Das heißt, Zeitersparnis und Vereinfachung für Personen, die nicht unendlich tief drinnen sind in dem Thema. Das sind so die Hauptgründe, warum das Tool existiert.
War das damals, als du dazugekommen bist, schon dieselbe Idee oder hat sich das nach und nach entwickelt?
Wir haben angefangen als Softwareagentur, das heißt, wir haben für andere Agenturen als technischer Dienstleister gearbeitet und sind dann draufgekommen, naja, nach dem 100. Facebook-Foto-Contest, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, was es früher gab, ist jetzt irgendwie Plateau erreicht und war auch dann rückläufig das Business. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Richtung ein bisschen hingeht in Thema Planung oder einfach Professionalisierung von Social Media. Es gab damals schon so mit Hootsuite so die ersten Tools aus Amerika, die in diese Richtung gegangen sind. Und wir haben dann gesagt, die Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben, die brauchen sowas. Also lass es uns einfach für die quasi gemeinsam konzipieren und hatten dann so das Gefühl, okay, für die Agentur hat es gut funktioniert, lass uns mal 2-3 andere Kunden auch noch dazu holen, die wir kennen. Und von dort ist es dann immer größer geworden und größer geworden und größer geworden. Und dementsprechend, es war nie der Plan, in diese Richtung zu gehen oder ein gewisses Feature-Set anzubieten, sondern es hat sich alles sehr organisch ergeben über die Jahre.
Ihr habt auch nie Investoren aufgenommen oder so, sondern es war alles sozusagen von eigenen Mitteln.
Genau, wir sind sehr stolz darauf, gebootstrapped zu sein. Also wir haben keine Investoren, haben uns das alles hart erarbeitet und dementsprechend langsames Wachstum. Also wenn du vergleichst mit anderen IT-Startups, die innerhalb von einem Jahr 200 Mitarbeiter haben und Millionen an Umsatz machen oder Millionen an Verlust, das machen wir alles nicht. Bei uns ist das alles langsamer, konstant, aber dafür sehr nachhaltig und wir wachsen jedes Monat seit 12 Jahren, seitdem wir das wirklich auch professionell vertreiben, das Tool. Und das ist schon sehr schön zu sehen, einfach wie diese Reise funktioniert und wie wir uns da positionieren können, auch im Hinblick auf Konkurrenten von uns. Wir konkurrieren gegen Firmen, die 10-mal so groß sind wie wir und finden trotzdem unseren Weg. Und ich glaube, das ist diese inspiring Story, die man einfach öfter hören muss, dass kleine Firmen aus dem deutschsprachigen Raum immer wieder die Möglichkeit haben, gegen größere Firmen zu konkurrieren.
Warum ist das so? Warum ist das heute anders als vielleicht auch vor 10, 20 Jahren? Also können wir gerne das Beispiel nehmen mit dem Autohaus. Mhm. Meinst du, das Autohaus hätte heute mehr Chancen, weil es sozusagen mehr Möglichkeiten gibt im Bereich auf Social Media als vor 20 Jahren?
Ich glaube, da muss man ein bisschen auf die Branchen achten. Speziell was Autohäuser angeht, sehe ich, dass es sehr wenige Einzelfirmen noch gibt, sondern dass das immer mehr aufgekauft wird von größeren.
Das stimmt, ja.
Ketten, sage ich jetzt mal. Also wir haben damals auch verkauft an den nächstgrößeren, also aus dem nächsten Ort und die sind wieder verkauft worden an die nächstgrößeren aus Deutschland und jetzt sind sie plötzlich, weiß nicht, 30 Autohäuser, die sich zusammengeschlossen haben. Also da ist wenig Platz, speziell in diesem Segment, weil es einfach viele Kosten gibt jetzt auch Wechsel in E-Automobilität und so. Da gibt es ganz viele Themen, die da mitspielen natürlich. In anderen Segmenten sehe ich das sehr wohl, dass du dich als ein Mann-Show oder als kleines Unternehmen auch gegen größere Firmen durchsetzen kannst heutzutage noch.
Ja, also gibt es ja auch, aber trotzdem im Automobilbereich ja auch Beispiele mit Social Media. Gibt auch ganz momentan ganz akut das Thema Porsche Göppingen, glaube ich. Kennst du das Beispiel? No, das ist ein Autohaus, die zwei Moderatoren haben, mehr oder weniger zwei Mitarbeiter, die jetzt in kurzer Zeit über 100.000 Abonnenten bei Instagram aufgebaut haben. Und damit ich jetzt zum Beispiel das Autohaus kenne, obwohl ich in meinem Leben noch nie in diesem Autohaus war. Ja. Und ähnliche Story vielleicht, als du uns kennengelernt hast, also ich suche jetzt kein Porsche, aber das ist bei Instagram einfach aufgeploppt und einfach das immer wieder aufgeploppt ist. Ich bin noch nicht mal Follower von diesem Account. Kenne ich jetzt zumindest schon mal ein paar Themen in diesem Laden. Ich kenne ein paar Autos gesehen. Ich kann die Gesichter zuordnen. Das ist ja etwas, was du vor 20 Jahren eigentlich nicht machen konntest.
Das stimmt, ja. Ich meine, Porsche macht ja das Social Media Game sowieso sehr gut, auch mit Influencer-Marketing und so, also an denen kommst du ja nicht vorbei quasi, wenn du öfter mal auf YouTube unterwegs bist. Die Frage ist halt eben, speziell was Autohäuser angeht, ist es jetzt wirklich eine Porsche-Niederlassung oder ist es quasi eine selbstständige Niederlassung irgendwo? Jeder hat die Möglichkeiten, wir haben alle die gleichen Mittel sozusagen mit Social Media zu starten und dementsprechend ist es eben schön zu sehen, dass sich immer wieder Firmen mit ganz wenig Mitteln durchsetzen können gegen größere Firmen. Mein Paradebeispiel ist Held der Steine, den kennst du sicher.
Ja.
Einfach inspirierend, er setzt sich hin, redet über seine Lego-Dinge, die er bei sich im 10 Quadratmeter Laden stehen hat und hat über 1 Million Follower jetzt und jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Also die großen Läden da draußen, Galeria, Kaufhof oder wie sie alle heißen, die werden das wahrscheinlich nicht schaffen. Also dieses authentische, nahbare, das schaffst du halt einfach nur, wenn du so in so einem kleineren Setup aktiv bist.
Ich glaube, also es hat auch was mit der Person zu tun. Also Social Media ist auch social in der Form und wenn sich jemand traut, sich vor die Kamera zu setzen, als egal ob jetzt Mitarbeiter oder Inhaber in der Form und damit aber dahinter steht, was er macht oder was sie macht, dann hat es, glaube ich, eine ganz, ganz große Auswirkung.
Das stimmt, aber ich glaube, speziell wenn du eben auf so Corporate Influencer oder wie du es auch immer nennen willst, schaust, spielt schon noch immer mit, dass Leute einen besseren Draht aufbauen, wenn das von kleineren Firmen ausgeht. Ist meine These jetzt einfach. Zweites Beispiel, was ich habe, Kreativ-Tobi, ich weiß nicht, ob du den kennst, Handwerker.
Nee.
Der einfach seit vielen Jahren jetzt einfach Videos hochlädt, über welche Wohnungen er ausmalt oder so. Und das finde ich viel spannender zu sehen, wie ein kleiner Handwerker von nebenan sozusagen einfach an diese Dinge herangeht. Ich könnte mir auch Videos anschauen von direkt den Marken selber, aber die sind halt lang nicht so authentisch. Was meine ich mit authentisch? Du musst es nicht Hochglanz machen, du kannst dich versprechen, du brauchst kein großes Kamerasetup. Je geskripteter das Ganze ist, desto nahbarer und länger bleibt dir das, glaube ich, auch im Kopf. Wir haben auch im Vorgespräch gesprochen, geskripter Podcast versus lass uns einfach mal drauf losreden. Und ich glaube, dass das viel angenehmer ist im Zugang, wie du dir Dinge merken kannst, als wie wenn alles quasi vornherein durch irgendwelche Abteilungen durchgegangen ist, die dir sagen, was sollst du fragen, was sollst du antworten. Ich glaube, dass man einfach da diese Nähe viel, viel besser erzeugen kann, indem man einfach ungeskriptet und unvorbereitet in viele Dinge reingeht.
Aber das heißt, wenn man so die These weiterverfolgt, dass einfach kleine Unternehmen, die auf Social Media gehen, eine bessere Chance haben, Vertrauen aufzubauen, Reichweite aufzubauen, als das Große.
Die Frage ist, wofür magst du Social Media und,
Frage, ja.
Und wie misst du auch den Erfolg von dem Ganzen? Also natürlich, wenn Porsche selber auf ihren Präsenzen ein neues Produkt veröffentlicht, wirst du natürlich viel mehr Reichweite haben und insgesamt dadurch viel mehr Autos verkaufen, als wie wenn es jetzt der Herr Nagel in Klosterneuburg auf Social Media bewerben würde. Aber dein Business zu positionieren, Leute wollen mit Leuten zu tun haben und nicht mit Corporates. Ich verstehe bis heute nicht, als Vorbereitung auf unseren Podcast habe ich mir nochmal die Webseite von dem Fahrradhändler in Klosterneuburg angeschaut. Der hat kein Bild von sich auf der Webseite. Ja. Und das ist, ich will von diesem, warum gehe ich dorthin? Weil ich weiß, den gibt es seit 30 Jahren. Ich habe ihn aber selber noch nie gesehen. Ich könnte ihn auf der Straße nicht erkennen. Ich würde ihn nicht mal erkennen, wenn ich in seinen Laden reingehe. Und einfach eben dieses Vertrauen aufzubauen, dass ich diese Person schon mal gesehen habe, dass ich mit der Person reden kann, sorgt für so viel im Vertrauen, dass ich viel mehr geneigt bin, wo ein Fahrrad zu kaufen. Ich habe gesagt, ich habe 4 Jahre zum Internet geschaut und letztes Jahr bin ich dann in ein Geschäft hier in Wien reingegangen, bin super beraten worden. Und das war mir dann insgesamt wichtiger, als ob das Fahrrad diesen einen Spec hat, den ich gerne hätte oder nicht. Also da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und dementsprechend glaube ich halt, Menschen kaufen von Menschen und nicht von Marken. Und deswegen hat eine kleinere Firma in dem Fall mehr Chancen, wenn sie die Hausaufgaben erledigt und alles richtig macht.
Da ist jetzt ein ganz großes Learning drin, sozusagen, wenn man als Inhaber, als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin sich vor die Kamera stellt, hast du dann den größten Vertrauensvorschuss. Ja. Also das ist das, was du damit sagen möchtest und das auch meine Erfahrung in der Tat. Und es gibt auch ganz berühmte Beispiele. Also ich glaube, dass der Herr Hipp, der sagt, da stehe ich mit meinem Namen, ist ja wohl eins zu der prägendsten Beispiele, wo man sagt, okay, da ist eine Person und sagt, ich stehe dazu in meinem Namen. Mhm. Ich bin übrigens diese Person, die Babynahrung produziert. Mhm. Das ist ganz, ganz elementar. Vor allem, wenn du Produkte verkaufst, die du eigentlich überall kaufen kannst. Ja, ein Fahrrad, was du jetzt in Wien gekauft hast, ist ja nicht nur einmal produziert, sondern ist ja 20, 30, 40 Mal,
absolut, ja,
1000 Mal produziert und dann kannst du an mehreren Stellen in Wien wahrscheinlich kaufen. Also musst du ja irgendwas liefern, was von dem Fahrrad weg ist, was Roman sagt, warum soll ich es da kaufen? Ja? Weg vom Preis, weg vom...
Ganz genau, da sagst du was extrem Wichtiges. Am Ende des Tages, wenn du dieser lokale Händler bist und du hast aber ein Produkt, was du in 30 anderen Geschäften auch kaufen kannst, dann kannst du dich nicht über das Produkt irgendwie positionieren, sondern musst du halt irgendwas anderes finden. Und dich einfach nahbarer zu machen oder dich als Experten oder Expertin zu deklarieren, das kann halt extrem helfen, um dann einfach die Leute in dein Geschäft zu bringen.
Ja. Was würdest du jetzt halt mit deiner Erfahrung, also sagen wir einmal eure fachliche Kompetenz, aber auch natürlich deine Vita, was würdest du jetzt einem Unternehmen, einem Lokalunternehmen raten, wenn ihr jetzt sagt, okay, hört sich spannend an, also ich muss also irgendwas machen mit Social Media, was wäre in deinen Augen der erste Schritt?
Ja. Das Wichtigste ist zu wissen, warum mache ich Social Media und für wen mache ich Social Media. Also im besten Fall weißt du, wer deine Kunden und Kundinnen sind und wo die unterwegs sind. Es gibt nicht dieses eine, da musst du hin und dort musst du sein. Die einen müssen bei Instagram sein, die anderen müssen bei TikTok sein, die anderen müssen vielleicht auf LinkedIn sein oder vielleicht gibt es ein Industrie-Background, Paradebeispiel fürs Radfahren, Strava. Würde ich jetzt niemanden raten, der Friseur ist, sich auf Strava einen Account zu registrieren zum Beispiel. Also du musst einfach wissen, wo möchtest du hin? Das heißt, ein Gefühl zu haben, wer sind deine Kunden, nah dran zu sein und einfach zu hören, was brauchen die, wo sind die unterwegs digital. Das ist mal der erste Schritt, um das rauszufinden. Und dann einfach machen. Also ich halte nichts davon, von große Konzepte gleich mit Agentur oder Experten da draußen, sondern du als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, du hast ein Gefühl für, was funktioniert, was braucht die Firma gerade, sind es neue Mitarbeiter vielleicht oder sind es Kunden, die in dein Geschäft kommen. Und da gibt es einfach so viele Dinge, die du sich einfach mal überlegen musst und dann losstarten, ganz kleine Schritte machen. Ich bin ein Fan von der 1%-Methode und nicht gleich alles niederreißen und groß alles aufblasen. Einfach mal schauen, wie läuft das an. Ich glaube, du hast das im letzten Podcast erwähnt, wo du mit Mike gesprochen hast, auch über das Thema Marketing und Social Media. du bist ja auch viel herumgelaufen mit Facebook, Ads und so, bis du dann in Richtung YouTube gekommen bist. Man muss einfach experimentieren und was man auf keinen Fall machen darf, ist sich erhoffen, ich lade jetzt irgendwo ein Bild, ein Video hoch und plötzlich kommen 100 Leute in mein Geschäft und ich bin voll im Game drinnen. Also das ist einfach was, wo man lernen muss, experimentieren muss und wo man auch bereit sein muss, zu sagen, das hat nicht funktioniert, lass mich was anderes probieren.
Und das hat sehr lange gedauert. Also wenn man sich unsere Reise anschaut, habe ich ja echt viel Geld versenkt, bis wir irgendwas gefunden haben, was dann funktioniert.
Ja.
Und im Nachhinein ist es eigentlich total schlau gewesen, was wir gemacht haben. Man hätte auch viel, viel früher schon machen können, aber im Nachhinein ist man immer schlauer.
Klar, ja.
Genau, ja.
Weil wir ganz am Anfang auch noch gesagt haben, viele Firmen sind noch nicht dort, wo sie eigentlich sein sollten. Für mich das Paradebeispiel sind Ärzte und Ärztinnen. Ich verstehe es bis heute nicht, warum nicht jeder Arzt und Ärztin Online-Terminmöglichkeit hat. Ich suche mir nur Ärzte raus, wo ich auf der Webseite weiß, wann ich dorthin gehen kann. Ich möchte nicht anrufen. Dementsprechend, das allereinfachste Schritt Null sozusagen ist auch wieder, wenn du irgendwie in Social Media aktiv sein willst, schau, wie ist deine Webseite aufgebaut, wie sind meine Kontaktmöglichkeiten. Und wenn das alles sauber da ist, dann kannst du immer wieder ein Level on top dazu bauen.
Ich kann ja die Frage beantworten, warum es Ärzte nicht machen, weil den meisten geht es so gut, also zumindest im Raum München. Ich habe mit meinem Zahnarzt konkret darüber gesprochen, warum die nicht im Bereich Social Media unterwegs sind und warum sie keine Terminmöglichkeiten haben. Ich bin ja schon seit 20 Jahren, glaube ich, Kunde, weil die Aussage so läuft doch.
Ja, aber ich unterstelle jetzt mal, dass wenn du schon 20 Jahre bei dem Zahnarzt bist, könnte es sein, dass der bald mal in Pension geht vielleicht und dann gehst du zum Nächsten. Und die Frage ist, zu welchen gehst du dann? Das heißt, super, wenn das aktuell gerade kein Need ist und du das Gefühl hast, die Personen kommen sowieso zu mir und ich brauche das alles nicht. Aber man muss sich auch zukunftsfit machen. Und so wie du es vorhin gesagt hast, man darf sich eben nicht erwarten, dass das alles sofort funktioniert, sondern es braucht eine Zeit. Und wann ist es klug, sich über die nächsten Schritte Gedanken zu machen? In dem Zeit, wo es mir gut geht und nicht, wo mir das Wasser schon beim Hals steht. Das heißt, wenn es einem gut geht, überlegen, was kann ich on top noch dazu bauen, um einfach diese Situation einfach ein bisschen noch stabiler aufzubereiten.
Was ja heißt, wenn du das sagst, also Social Media ist nichts, was du sozusagen heute anfängst und morgen sofort erfolgreich ist, sondern es ist etwas, wo du länger dran arbeitest, bis etwas passiert in irgendeiner Form.
Zu 99% ja. Es gibt immer wieder so diese kurzen viralen Momente, wo irgendwas passiert und jemand wirklich einen Glücksgriff hat, aber in der Regel würde ich wirklich sagen, Long-Term Game. Bei uns hat es auch 5 Jahre gedauert, bis wir den ersten Touchpoint hatten sozusagen. Hat zwar überlegt, mal bei euch was zu bestellen, aber ich glaube mit Online-Shop und sowas damals irgendwie schwierig, beziehungsweise in den Laden reinzugehen, war für mich keine Option, weil ich halt in München sitze und nicht in Wien. Aber man sieht schon, das hat halt einfach eine längere Vorlaufzeit, bevor man dann tatsächlich irgendwie Online-Touchpoints hat.
Also wir haben Leute aus Wien, die den Weg sozusagen wirklich auf sich genommen haben. Okay. Ja, das
fühle ich mich
nach wie vor sehr beeindruckend zu sagen. Aber cool. Natürlich haben wir in Wien keinen Laden. Ja. Aber trotzdem kennt ihr uns. Ne? Also wenn wir jetzt einen Wien-Laden aufmachen würden, dann hätten wir schon einen ersten Kontakt dort auf jeden Fall, der vorher nicht da gewesen wäre. Ja. Nochmal kurz zu meinem Zahnarzt. Der hat in einem zweiten Satz gesagt, dass er halt eigentlich nur Mitarbeiter bräuchte. Dann wäre seine Welt völlig in Ordnung. Und dann war natürlich meine Argumentation, dass natürlich Social Media nicht nur jetzt ein Weg ist, um Kunden zu finden, ne, sondern genauso auch für Mitarbeiter. Also du hast ja mehrere Ziele, die total, man erreichen kann in der Form. Und Mitarbeiter im Zahnarztbereich sind scheinbar auch sehr rares Gut. Und da ist auch das Thema, wo man hier sozusagen Aufmerksamkeit erzeugen kann dafür.
Ja, also ich kann nur sagen, von unsere Firmenstory, wir posten nur noch auf LinkedIn unsere Jobinserate. Wir haben es anfänglich immer probiert auf den klassischen Karriereplattformen, hat gar nicht funktioniert. Und ich habe selber jetzt vor 6 Monaten einen LinkedIn-Post geschrieben, um eine neue Stelle von mir zu bewerben. Und habe direkt über LinkedIn innerhalb von einem Tag 10 Bewerbungen reinbekommen. Das hat für mich einfach gezeigt, das funktioniert super, weil du sagst, Zahnärzte und Recruiting. Fällt mir ein Negativbeispiel ein von vor 4, 5 Jahren. Gab es mal einen Zahnarzt, der auch neue Personen gesucht hat und hat ein Foto von sich hochgeladen und von allen anderen Personen, die in der Zahnarztpraxis arbeiten. Die waren alle weiblich, alle blond Und das ist durch ganze deutschsprachige Social Media gegangen, weil das halt irgendwie schräg war, dass da anscheinend nur blonde Frauen angestellt werden. Also man muss schon auch aufpassen, wie man ins Internet und in die sozialen Medien reingeht.
Ja, ist zumindest ein klare Anforderungsprofil dann hier, aber vielleicht kann man das auch anders verstehen.
Das ist richtig, ja.
Ja, okay. Erst nochmal kurz noch schnell mal zu sagen zur Firma. Mhm. Wie seid ihr jetzt von 2 Leuten auf 50 gewachsen? Also was waren so jetzt die Schritte, die ihr gemacht habt? Und da hast du ja auch eine Zielgruppenthematik und auch musst ja auch Kunden finden. Also das ist ja auch auch wenn du eine Social Media Company bist, ist ja lange nicht, dass es dann zufliegt.
Ja. Wir haben einfach das Glück gehabt, dass wir in einer Boomphase in dieses Thema reingestoßen sind, wo sehr viele Firmen da draußen ihr Social Media professionalisiert haben und einfach Tools gebraucht haben. Und dementsprechend haben wir das immer gut verstanden, zu wissen, was wollen unsere Kunden oder was könnten sie in naher Zukunft brauchen, um an diesen Themen zu arbeiten. Und Social Media ist einfach sehr schnelllebig. Dementsprechend gibt es ja kein Ausruhen und Ausrasten. Und es ist dann einfach gut gegangen, dass wir einfach wirklich wir haben uns selber professionalisiert, am Anfang waren wir nur Entwickler, dann haben wir Marketing dazu bekommen, dann haben wir Sales dazu bekommen. Also wir haben einfach immer Jahr für Jahr gut geplant, wie wir das Ganze hochbekommen können. Und plötzlich ist diese Mundpropaganda losgegangen, dass uns immer mehr Leute kannten im deutschsprachigen Markt und uns dann selber weiterempfohlen haben. Und ich sage nicht, dass es ein Selbstläufer ist, das ist es in keinem Fall. Aber ja, wir sind jetzt doch in einer Situation, wo du sagst, hoppla, Social Media Management Tool, es gibt schon seit 10 Jahren und die haben Kunden, die seit Anfang an dabei sind, nämlich auch große Kunden. Wir haben zum Beispiel ORF, ARD, ZDF, die sind seit Anfang an wirklich mit dabei. Wir kämpfen immer in Ausschreibungen, dass sie weiterhin dabei bleiben, aber haben soweit bisher immer Glück gehabt. Und das zeigt halt einfach, dass wenn du gute Firmen lange halten kannst, dass du einfach was richtig machst. Und wenn du dann nah dran bist an den Leuten, das ist halt unser Zugang, dann hast du es halt viel einfacher. Ich war gerade gestern erst in einem Online-Meetup mit Social Media Managerinnen aus dem deutschsprachigen Raum, hauptsächlich so Frankfurt-Gegend. Und ich bin da seit 2 Jahren dabei, verkaufe ihnen nichts, aber bin einfach präsent. Und wir reden miteinander, haben viele Touchpoints, lachen miteinander. Und so kannst du auch Community Building betreiben. Und wir haben von Anfang an gesagt, wie können wir uns überhaupt positionieren? Es gibt eben diese amerikanischen Anbieter mit 1000 Mitarbeitern und wir haben jetzt damals eben 10 gehabt oder 20. Was können wir anders machen? Und über das Produkt selber, über die Funktionen, werden wir es nicht schaffen. Das heißt, wir müssen uns einfach in der Kommunikation oder wie wir mit Kunden reden, einfach so positionieren, dass wir näher dran sind. Und wenn du auf die Webseite von Hootsuite schaust, namenlos, profillos, wenn du mit anderen großen Firmen aus dem deutschsprachigen Raum redest du im März mit dem Max Mustermann und im April mit dem Nachfolger und im Dezember ist es plötzlich eine andere Firma, weil sie übernommen worden ist. Und wenn du auf unsere Webseite gehst, siehst du ein Foto von jedem Einzelnen, der bei uns arbeitet. Und das Foto siehst du nicht nur auf der Webseite, das siehst du im Support-Tool, das siehst du im Tool, wenn wir ein neues Feature launchen. Das siehst du im LinkedIn-Post, wenn ich darüber schreibe, welche Leute haben konkret an einem Feature gearbeitet. Das heißt, diese Personen in den Vordergrund zu rücken und immer wieder zu sagen, das ist der Johannes, das ist der Markus, das ist die Verena, die arbeiten dort. Und das ist eigentlich Spot.io. Und das ist, was du kaufst und diese Expertise, die sie haben und das Tool, was sie mir in die Hand geben, damit du erfolgreich sein kannst, so kannst du dich einfach positionieren und das ist das Learning für alle da draußen. Je näher du an den Menschen dran bist, desto besser. Menschen kaufen von Menschen.
Womit wir ja sozusagen unsere These von vorhin eigentlich damit unterstrichen haben, oder? Mhm. Dass wir gesagt haben, okay, wenn du dich als Inhaber, als Person vor die Kamera stellst, ja, dann hast du einen hohen Vertrauensvorschuss. Das habt ihr nochmal auf die Mitarbeiterebene runtergebrochen.
Ja, mir ist das einfach ein großes Anliegen, weil es ist so einfach zu sagen, das ist der Geschäftsführer und der steht vorne. Mache ich auch gerne. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, allen in der Firma die Möglichkeit zu geben, sichtbar zu sein, weil du dann auch einfach dich weiterentwickeln kannst und weil es auch eine Wertschätzung gibt, die über eine Person hinausgeht.
Richtig gut. Was war die Entscheidung, warum ihr keine Investoren mit aufgenommen habt? Weil du warst vorhin sehr stolz drauf, ne? Das ist ja auch etwas, was scheinbar ein ganz fester Bestandteil der Firma ist.
Ja. Die Freiheit zu haben, in welche Richtung auch immer zu gehen, ist für uns einfach zentral wichtig. Und wir haben das am Anfang einfach, wie wir 2011, 12 die Firma gestartet haben, war das auch noch einfach kein großes Thema hier in Österreich zum Beispiel, so also Investments zu bekommen oder generell Social Media Tools, wie funktioniert das? Und über die Jahre hinweg sind wir dann drauf gekommen, das ist eigentlich was uns auszeichnet und was Positives ist. Wir haben am Anfang immer das Gefühl gehabt, wir kommen nicht nach und andere haben viel mehr Möglichkeiten. Und wenn du dann in den Bewerbungsgesprächen drinnen warst, haben viele Leute gesagt, na, sie gehen jetzt doch zu dem anderen Startup in Wien, weil die zahlen 30% mehr oder haben 5 Urlaubstage mehr oder so. Und jetzt, 2025, wo wir das einfach schon lange leben, die Leute kommen immer zu uns von den anderen Startups, die kommen immer zu uns. In den Bewerbungsprozessen hörst du immer, geile Story, die wir zu erzählen haben. Ich kenne euch schon lange, ich verfolge euch schon lange. Ihr habt diesen Investorendruck nicht von außen. Da kann man Mensch sein, da weiß man, wo geht die Richtung hin. Da gibt es keine Mess-Layoffs oder da kann ich einfach, da weiß ich, mit wem ich zu tun habe und wie die Leute ticken. Und das hast du halt in dem VC-Umfeld einfach nicht. Und dementsprechend ist uns das einfach wichtig, diese Kultur aufrechtzuhalten und einfach mehr Firmen da draußen zu zeigen. Das sollte eigentlich der Weg sein, weil wenn du wieder, und somit schließt sich quasi wieder der Kreis 30 Jahre zurückgehst, da gab es eigentlich nur gebootstrappte Firmen da draußen. Und da gab es vielleicht 2, 3 Firmen mit großen Konzernen, die haben Investments gehabt. Und für mich fühlt sich das immer nach dem viel logischeren Weg an, in diese Richtung zu gehen, weil es ruhigeres, langsameres, aber stetiges und nachhaltiges Wachstum ist.
Cool. Seid ihr komplett remote oder seid ihr bei euch in Wien ab in einem Office?
Wir sind hybrid, das heißt, wir haben ein Büro, wir haben extra im
Nicht.
Wir haben dummerweise genau vor dem ersten Lockdown ein größeres Büro angemietet, groß hergerichtet und jetzt hätten wir Platz für, was nicht, 100 Leute und 10 von unserer Firma sind dort und wir untervermieten jetzt, dass wir das Büro irgendwie füllen können. Aber im Großen und Ganzen sind wir remote first, aber es gibt ein Headquarter, wo wir hingehen können, aber wo halt die wenigsten Leute inklusive den Geschäftsleitern selten vor Ort sind.
Wahrscheinlich für deine Eltern noch weniger zu verstehen, oder?
Also das heißt, ja, das verstehen Firma, sie gar
das,
nicht.
Du bist aber gar nicht drin, das ist so zu Hause auf dem Tisch.
Ja, mein Vater sagt immer, wie kannst du kontrollieren, dass die Leute arbeiten, oder wie kannst du mit ihnen reden? Und dann sage ich, über den Computer. Aber unmöglich für ihn zu verstehen. Ne?
Wo wollt ihr jetzt mit der Firma hin? Gibt es da ein Ziel, wo ihr sagt, worauf arbeitet ihr hin?
Das Ziel ist, konstant weiterzuwachsen, ohne den Headcount groß zu erhöhen. Wir sind jetzt bei 50 Personen und das Logische wäre 60, 70, 100, 200 Personen oder so. Wir sagen, nein, das ist nicht unser Ziel. Wir sagen, wir wollen möglichst klein bleiben, um genau diese Vorteile, die ich jetzt in dieser kurzen Brandrede genannt habe, aufrechtzuhalten und einfach diesen Gegenpol darzustellen. Natürlich wollen wir umsatzmäßig wachsen und auch featuremäßig oder einfach, wir haben aktuell einen sehr großen Fokus auf den deutschsprachigen Raum und wollen da mal ausbrechen und mehr in Richtung Europa gehen. Wir wollen eigentlich das Team möglichst klein halten, um zu sagen, Qualität vor Quantität.
Das finde ich einen sehr sympathischen Ansatz. Ja, das waren Entscheidungen, die wir damals getroffen haben. Wollen wir viele Fahrer verkaufen mit wie so einem Förderband irgendwie, ja, wo du ganz schnell ganz viele Leute durchschiebst.
Ja.
Oder machst du halt, hast du Zeit und kannst dich um den Kunden wirklich kümmern, kannst wirklich eine Beratung machen, kannst auch wirklich Zeit am Fahrrad sozusagen verbringen.
Ja.
Also Qualität vor Quantität ist eine Entscheidung, die man trifft. Ja. Es gibt auch andere.
Beides ist legitim, aber ich glaube ganz fest an diesen Qualitätsansatz, weil je mehr du an Entwicklungen am Markt denkst, sei es Temu, Shein oder was auch immer, du kannst dem Ganzen nur mit Qualität kontern und die kleinen Firmen können nur bestehen, wenn sie nicht über den Preis oder über die Menge, die sie absetzen, konkurrieren, sondern einfach über welche Services können sie noch bieten, und dementsprechend macht es halt einfach viel mehr Sinn, klein zu bleiben, wendig zu bleiben, auf dem Markt schneller reagieren zu können.
Ja. Wie ist das Feeling also für dich, wenn du jetzt mal deine zurückschaust in die Vergangenheit, einmal so das Beispiel von dem lokalen Geschäft, was sehr viele Themen hatte, auch Ware, ja, die du ja gar nicht hast, jetzt zu dem, was du heute machst. Wie würdest du sozusagen das Thema, was bedeutet für dich jetzt sozusagen Unternehmer zu sein oder an dem angestellt zu sein, aber doch relativ Freiheiten zu haben? Also wirst du jetzt eine andere Sichtweise darauf haben als vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich? Weil man könnte jetzt halt sagen, okay, jetzt habe ich ein Autohaus, jetzt habe ich ein Fahrgeschäft, na, das verkaufe ich jetzt und mache jetzt eine Softwarebude, ist viel einfacher.
Ja.
Also das ist ja eine andere Perspektive, die man jetzt hat.
Das stimmt, ja, wir haben natürlich den Vorteil, so wie du sagst, kein Lager, keine Ware oder nichts Verderbliches oder so. Das macht es auf den ersten Blick einfacher. Natürlich, die Challenges bei uns sind genauso groß wie in anderen Branchen. Sagen wir zum Beispiel KI oder so, wo du sagst, wie viele Mitarbeiter brauchen wir zukünftig oder wie viele Entwickler brauchen wir oder wie viel Marketing werden wir selber machen oder ist das dann einfach alles automatisiert oder so. Einfach zu wissen, dass es diese Challenges gibt und die selber anzugehen und mitzuentscheiden, wo die Reise hingeht, das ist für mich so der Antrieb. Ich sage immer, ich bin jetzt 14 Jahre dabei und bin deswegen dabei, weil ich jeden Tag am Abend klüger rausgehe, als ich in der Früh reingegangen bin. Und einfach zu sehen, dass wir einfach viele coole Leute haben, die was, ich nenne es immer, wir reißen was gemeinsam, also wir schaffen was gemeinsam. Das ist für mich der Antrieb und das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Diesen Spirit kenne ich jetzt zum Beispiel nicht aus Firmen von vor 30 Jahren. Da war es eher dieses konstante Abarbeiten von Themen und dann mal frühe Feier machen, wenn man alles geschafft hat. Und bei uns ist es halt so dieses, wie können wir uns konstant weiterentwickeln, und das finde ich sehr inspirierend.
Ja, cool. Da kann ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich versuche mal so ein bisschen rauszufinden, also dieses Positive, was du vorher auch gesagt hast, ne? Also natürlich ist die Welt heute komplexer geworden, es ist ja vielfältiger geworden, es ist ja auch im Endeffekt das, was wir bei Fitbikes festgestellt haben, dass es alleine echt schwer geworden ist und aber diese ganzen Anforderungen an ein Unternehmen eigentlich gar nicht mehr zu bewerkstelligen sind in der Form, aber zeitgleich hast du auch viel mehr einfache Möglichkeiten. Also wenn du seit früher Werbung machen wolltest, dann gleich musst du so viel mehr Geld und Expertise in die Hand nehmen, um überhaupt relevant sichtbar zu werden. In der Form, was du ja heute mit Social Media, mit der Möglichkeit, mit eurem Tool ja super easy eigentlich im Verhältnis machen kannst. Ne? Einfach ist es trotzdem nicht, aber du kannst einfach dein Handy nehmen, du kannst loslegen, du generierst Reichweite und wenn du dranbleibst, wird es auch normalerweise kontinuierlich mehr. Und das ist so der das, was früher nicht ging.
Ja, ich kann nur sagen, bestes Beispiel aus meiner letzten Woche. Ich habe ein Video aufnehmen wollen und es hat mich 20 Minuten gedauert. Video aufnehmen, selber schneiden, habe ich noch nie gemacht, hochladen, Reichweite erzielen. Ich habe letzte Woche auf LinkedIn über 40.000 Menschen erreicht mittelmäßigen Posts, und wenn es Leute da draußen gibt, die es noch besser machen können und noch kontinuierlicher wie ich, dann haben sie noch mehr Möglichkeiten, da sehr schnell Fuß zu fassen. Die Möglichkeiten sind vorhanden, man muss sie nur nutzen.
Ja. Jetzt haben wir fast schon hinter uns, von daher lass uns langsam zu Ende kommen. Hier ist noch eine ganz wichtige Frage. Mhm. Vor 14 Jahren hast du keinen Facebook-Account gehabt. Ja. Hast du heute einen?
Ich habe einen, aber nicht mehr so stark in Verwendung wie noch vor 14 Jahren, dann, nachdem ich ihn angelegt habe.
Also war das dann damals Bedingung irgendwann mal? Oder?
Ja, also wenn du immer Facebook-Apps entwickelst, dann macht es natürlich Sinn, auch selber einen Account zu haben und nicht den Account von einem anderen Mitarbeiter zu verwenden. Da bin ich dann doch irgendwie privat auch reingekippt. Also ich hatte eine Hochzeit. Ich habe Twitter geliebt für Jahre, habe dann Facebook ganz gut gefunden. Mit Instagram bin ich nie warm geworden, aber bin jetzt die letzten Jahre auf eher LinkedIn aktiv. Bin ein großer Verfechter von Blue Sky. Aber das sprengt jetzt den Podcast-Rahmen wahrscheinlich.
Das ist mal ein anderes. Gibt es bei euch jetzt Mitarbeiter, die in den letzten 14 Jahren angefangen haben, die keinen Social-Media-Account hatten?
Ja.
Echt?
Ja, definitiv. Also ist schwer zu rechtfertigen, wenn man sagt, der Geschäftsführer hat damals bei uns angefangen und hatte keinen Facebook-Account. Warum darf ich dann nicht bei euch anfangen ohne Social-Media-Account? Wir haben tatsächlich viele Leute, die nicht wegen dem Social-Media-Thema bei uns sind, sondern einfach aufgrund von, wie wir als Firma sind oder was wir für Challenges im Alltag bereitstellen an Themen, die abgearbeitet werden. Und es gibt sicher ein Drittel an Leuten, die mit Social Media sehr wenig zu tun haben.
Ja, Social Media ist ja unterschiedlich. Du kannst ja posten und du kannst natürlich auch nur konsumieren oder du kannst auch wissen, dass es gibt und dass du keinen Kontakt damit hast. Ne? Aber dass jemand gar keinen Social Media Account hat, ist doch heute eigentlich fast nicht mehr.
Ja, ich meine, so wie du sagst, da gibt es Abstufungen und ich habe es jetzt damit dahingehend beantwortet, dass wie aktiv die Leute sind. Ja. Dass sie irgendwo ein Instagram-Profil haben oder ein WhatsApp-Account, was auch irgendwie Social Media ist oder so. Natürlich, um das kommst du heutzutage nicht mehr um. Aber wie viel du dich damit tatsächlich beschäftigst, da variiert das sehr stark bei uns im Unternehmen, wie viele die Leute aktiv bereit sind, auf Social Media zu posten.
Ja, wächst ja auch die Generation, die sozusagen nach uns kommt. Wir sind ja ungefähr im ähnlichen Alter, schätze ich mal, auch ganz anders mit auf. Bestes Beispiel, meine Tochter, 13 Jahre alt, hat vor 5-6 Jahren irgendwann ganz stolz ihre Mama gezeigt, wie viel Follower sie jetzt auf Spotify aufgebaut hat. Okay. Und zwar mit dem Account von der Mama. Also sie hatte keinen Spotify-Account, aber sie hat irgendwann, war sie voller Stolz, weil sie jetzt halt irgendwie 200 Abonnenten oder Follower bei Spotify aufgebaut hat. Und sowohl die Mama als auch ich, wir sind völlig entgeistert da gesessen, weil wir nicht wussten, dass man überhaupt bei Spotify Follower aufbauen kann. Ja? Und wir haben überhaupt keine, also wir wussten das nicht und B, hatten wir gar keine Vorstellung, wie das funktionieren soll.
Ist sie jetzt voll im Game und hat schon 20.000 Follower, 5 Jahre später?
Nee, die ist in der Tat, also ist sie jetzt 13 sozusagen. Und das Thema Social Media spielt da keine große Rolle. Also das ist, ich hätte auch gedacht, das ist viel mehr. Vor allem hat sie ja gewisse Prägungen durch mich. Ja. Aber sie ist jetzt 13. Mit 13 darfst du ja irgendwie auch offiziell dann bei Instagram und TikTok und so sein. Ja. Das ist da zwar irgendwie da, aber es ist jetzt nicht irgendwie die Motivation, da jetzt irgendwie großartig aktiv zu sein. Sie hat sogar jetzt hat irgendwie 2 Wochen lang Social Media Pause freiwillig, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was die Auslöser war, aber sie hat gesagt, ich mache jetzt mal 2 Wochen Social Media Pause.
Okay.
Ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt auch jeden Tag irgendwie stundenlang da aktiv wäre, aber das ist irgendwie schon nochmal anders, als jetzt finde ich. Ich das kennengelernt habe, ja.
Du hast mich jetzt neugierig gemacht. Ich bin gespannt, was mir meine 8-jährige Tochter heute am Abend präsentiert, ob sie auch auf Spotify aktiv ist. Das wäre eine große Überraschung für mich, weil sie relativ weit weg ist von diesen Themen noch. Aber du hast natürlich absolut recht, Social Media verändert sich extrem schnell. Und speziell bei Jugendlichen ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Deswegen habe ich auch mittendrin irgendwann mal gesagt, du musst wissen, wo deine Zielgruppe zu Hause ist. Und das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie deine Zielgruppe im aussieht.
Ja. Ja. Wir haben einen Podcast gemeinsam, meine Tochter und ich, aber der ist auch sehr unregelmäßig. Ne? Also ist einfach nur
den habe ich noch gar nicht gefunden.
Ja, der ist auch ein Fun-Projekt, aber das ist, das. Aber sonst spielt es keine große Rolle. Aber das war damals mit dem Thema Spotify, war das echt ein Aha-Moment. Und weißt du, wie die Spotify Follower bekommen haben?
Nein.
Die haben Playlisten angelegt mit dem Motto, bitte Sinn, folge hier sowieso. Und cool. Also der Name der Playlist war sozusagen dann der Call to Action.
Ja. Es gibt ja tatsächlich auch sehr viele einige Beispiele von Firmen, die auf Spotify recht erfolgreich sind mit diesen Playlisten. Ich glaube, Barilla hat mal eine Playlist angelegt für die unterschiedlichen Nudelsorten.
Echt?
Wie lange sie kochen müssen. Und hat dort einfach Musik produziert, die genauso lange dauert halt wie die Nudeln kochen müssen. Und das war einer von den ganz guten Marketing-Showcases. Also du musst einfach nur kreativ sein und überleben, wie du von der Masse rausstechen kannst. Ja.
Wir haben eine Fitbikes-Playlist für all diejenigen, die sich uns bewerben. Die bekommen dann sozusagen dann in einer der ersten Mails so den Fitbikes-Vibe per Playlist zugespielt. Ja. Im Endeffekt aber, es ist ein cooler Abschluss, weil im Endeffekt haben wir jetzt gesagt, man muss aber nur kreativ sein, man muss es machen und man muss dranbleiben.
Ja, absolut,
das ist sozusagen die drei wichtigsten Parts beim Thema Social Media.
Ja.
Ja, wunderbar, Johannes. Es hat mich total gefreut, dass wir jetzt einfach diese Zeit zusammen hier mal verbringen durften. Und ich glaube, da sind jetzt einige Sachen dabei, die man auch mitnehmen kann, wenn man jetzt natürlich mit dem Thema Social Media nicht so viel zu tun hat oder sich da mal mit starten möchte. Von daher vielen, vielen Dank für all diejenigen, die sagen, hey, das Tool hört sich irgendwie spannend an. Dann würde ich einfach mal eure Homepage verlinken in der Beschreibung unten. Und vielleicht machen wir einfach mal im halben, dreiviertel Jahr, mal nochmal ein Update und gucken einfach mal, wie die Reise weitergegangen ist. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit hier.
Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Jawohl.